Ja, guten Morgen auch von meiner Seite aus. Schön, mal wieder bei Ihnen zu sein. Das ist immer eine sehr freundliche Atmosphäre, wie ich hier finde, und man fühlt sich immer von Anfang an sehr, sehr wohl. Ja, am letzten Sonntag, da haben wir Christen das Osterfest gefeiert. Und vielleicht haben einige von uns auch einen schönen Osterspaziergang gemacht. Den berühmtesten literarischen Osterspaziergang unternimmt Goethes Faust. Der alte Doktor will sich umbringen. Er ist resigniert, zu gebildet, um glauben zu können, aber voller Zweifel an der Wissenschaft und sehr einsam in einer Art Quarantäne. Faust hat den Giftbecher schon am Mund, als die Kirchenglocken den Ostersonntag begrüßen. Und es ist ihm ein Trost, Erinnerung, etwas Vertrautes, das er sich nicht erklären kann. Faust kehrt zurück in die Welt, in eine fröhliche österliche Feiertagsgesellschaft. Ich höre schon des Dorfs Getümmel, hier ist des Volkes wahre Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, heißen die Verse dazu. Aber es bleibt ein kurzes Glücksgefühl für Goethes Helden. Faust schließt den Teufelspakt. Im Labor des Mephisto wird er sozusagen biogenetisch aufpoliert und um 30 Jahre verjüngt. Und der Preis dafür ist eine Wette um seine Seele. Ja, der Glaube an die Überwindung des Todes, an ein ewiges Leben, der wächst wieder, aber nicht im biblischen Sinn. Er wächst dort, wo daran gearbeitet wird. 2013 hat Google ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen gegründet, California Life Company. Dort arbeiten 150 Wissenschaftler aus Medizin, Molekularbiologie, Genetik und Computertechnologie daran, den Alterungsprozess der Menschen zu stoppen oder sogar umzukehren. Und unausgesprochen geht es darum, den Tod zu überwinden. Und mit dieser Idee ist Google nicht allein. Die große Aufgabe der modernen Welt ist es, den Tod zu einem lösbaren Problem zu machen, äußerte Peter Thiel, Mitbegründer des Online-Bezahldienstes PayPal, und einer jener Milliardäre, die sehr viel Geld in diese Aufgabe investieren. Dazu gehören Oracle-Chef Larry Ellison, Tesla-Mitbegründer Elon Musk, Jeff Bezos von Amazon und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Den Tod heilen, will Google-Mitbegründer Sergey Brin. Ich habe nicht vor zu sterben, meint er und meint es ernst. Arterien, Gehirne, Zellkerne, alles soll sich eines Tages ersetzen und erneuern lassen. Und aus dem Mensch wird ein Mischwesen, organisch, anorganisch, geschaffen von Biotechnologie und künstlicher Intelligenz. Der Tod? Nur noch ein medizinisch-technologisches Problem? Aus dem Homo sapiens könnte ein Homo Deus, ein gottähnlicher Mensch werden. Und das sind bedrückende Entwicklungen. Und natürlich hat die Corona-Pandemie diese ganzen Entwicklungen in einer atemberaubenden Weise beschleunigt. Bedrückende Entwicklungen, aber wir haben ja als Christen eine andere Perspektive. Und ich möchte heute mit Ihnen einen anderen Osterspaziergang bedenken, allerdings einen Osterspaziergang, der sich in einen Sturm verwandelte. Und diese Geschichte ist der größtmögliche Gegensatz zu diesen Allmachtsfantasien der Menschen. Sie spielt vor über 2000 Jahren im nördlichen Israel in Galiläa am See Genezareth. Ich lese aus Markus 4, die Verse 35 bis 41. Markus 4, 35 bis 41. Ich lese hier nach der Elberfelder Übersetzung. Und an jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, Rabbi, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? So segne der auferstandene Herr diese Worte, unser Reden und unser Hören durch seinen Heiligen Geist. Amen. Ja, das in diesen Versen beschriebene Ereignis im Leben Jesu wird in den Evangelien dreimal erzählt. Matthäus, Markus und Lukas wurden alle dazu inspiriert, es aufzuschreiben. Und dieser Umstand, der sollte uns die große Bedeutung des Ereignisses lehren und sollte uns veranlassen, umso mehr auf die Wahrheiten zu achten, die es enthält. Vier Wahrheiten möchte ich heute mit uns hier bedenken. Wahrer Mensch, wahre Ängste, wahrer Gott und wahrer Glaube. Das erste, wahrer Mensch. Wir lesen, dass er, als er mit seinen Jüngern über den See Genezareth segelte, auf der Fahrt einschlief. Und Schlaf ist eine der Folgen unserer natürlichen Konstitution als Menschen. Menschen müssen, um ihre Gesundheit zu erhalten, schlafen. Und wenn Jesus müde sein konnte und Ruhe benötigte, so muss er wahrer Mensch gewesen sein. Und es ist ja auch die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes. Der Mensch muss für seine Erlösung eben nicht Gott werden. Gott ist Mensch geworden. Und die Wahrheit, die hier vor uns liegt, die ist voll tiefen Trostes und voller Ermutigung für alle Gläubigen. Der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen ist selbst Fleisch und Blut geworden. Der mächtige Hohepriester, der zu Rechten Gottes für uns lebt, hat persönliche Erfahrungen mit all den Schwachheiten des Körpers gemacht, die uns ja auch so plagen. Er hat selbst Hunger und Durst und so viel Schmerz erlitten. Er hat selbst Müdigkeit getragen und Ruhe im Schlaf gesucht. Und deswegen weiß er auch um alle unsere Schwachheiten. Er kennt alle unsere Versuchungen. Und er weiß genau um die Boshaftigkeit des Teufels, der schlau und listig uns gerade bei unseren Schwachheiten packen will. Deswegen heißt es in Hebräer 4, lasst uns nun, weil wir so einen großen Hohepriester haben, lasst uns nun mit Freimütigkeit, ein wunderbares Wort im Griechischen immer wieder, Paresia, die Freimütigkeit, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Er ist doch der, der all unsere Schwachheiten kennt. Und lasst uns also mit Freimütigkeit unsere Herzen vor ihm ausschütten und ihm auch vorbehaltlos unsere geringsten Probleme anvertrauen. Er, der am Kreuz für uns gesühnt hat, hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Und es ist keine Schande, bei dem Werk Gottes selbst immer wieder müde und erschöpft zu werden. Jesus war selbst müde, erschöpft und schlief. Wahrer Mensch. Das zweite, wahre Ängste. Wir sehen in diesen Versen, welche Ängste und Sorgen die Herzen auch der treuesten Jünger angreifen können. Der See Genezareth liegt 210 Meter unter dem Meeresspiegel und die Fallwinde der Golanhöhen, die den See umgeben, die wirken wie Windkanäle und können in sehr kurzer Zeit hohe Wellen hervorbringen. Und natürlich sind diese Wellen auch ein Bild für bedrohliche Lebenssituationen, die sich manchmal von einem Tag auf den anderen einstellen können. Und die Jünger hatten furchtbare Angst. Sie weckten Jesus auf und sagten: Rabbi, kümmert es sich nicht, dass wir umkommen? Sie vergaßen für einen Augenblick die nie versagende Fürsorge ihres Meisters in der vergangenen Zeit. Und sie vergaßen, dass sie bei ihm sicher sein mussten, was immer auch geschehen würde. Sie vergaßen alles andere vor dem Anblick und dem Empfinden der aktuellen Gefahr. Und unter diesem Eindruck wollten sie nicht mehr warten, bis Jesus aufwachte. Und es ist nur zu wahr, wie sehr uns unsere Gefühle und unsere Empfindungen angesichts bedrohlicher Situationen klein werden lassen. Und solche Tatsachen sind für den Stolz der menschlichen Natur auch demütigend. Und sie sollten unsere Überheblichkeit immer wieder so verringern, dass wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Johannes 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und so ist es. Wir bedürfen der Erlösung. Wir können uns nicht selbst erlösen. Und wir können auch nicht irgendeinen gottähnlichen Mensch erschaffen. Die Erlösung muss von außen kommen. Und ein hochmütiges Herz wird keinen Eingang erhalten in das Reich Gottes. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr keineswegs in das Reich Gottes kommen. Ein hartes Wort. Aber es zeigt, dass selbst in seinem besten Zustand der Mensch nur ein gerechtfertigter Sünder ist. Und spätestens auf dem Sterbebett, und das wird für jeden von uns einmal kommen, egal was diese Wissenschaftler im Silicon Valley da anstellen, spätestens dann wird auch ein König erkennen, dass er eigentlich ein Bettler ist. Und solche Wahrheiten, die sind sehr lehrreich für uns. Sie lehren uns über den Zustand unseres eigenen Herzens, sollen uns demütig machen. Und als Folge davon sollen wir auch in den Erwartungen an unsere Mitmenschen gemäßigt sein. Wir dürfen nicht annehmen, dass Menschen keine Gläubigen sein könnten, wenn sie manchmal große Schwachheit zeigen. Oder dass Menschen keine Gnade hätten, nur weil sie manchmal von Ängsten überwältigt werden. Selbst Petrus, Jakobus und Johannes, der innerste Kreis, haben hier ausgerufen: Herr, wir kommen um. Das sind wahre Ängste. Und deshalb sollten wir auch gnädig mit unseren Mitmenschen umgehen, gerade mit den gläubigen Geschwistern. Wenn sich hier auch Ängste offenbaren, da ist es nicht hilfreich, immer das erste besserwisserische Wort zu haben. Mit Schwachheiten ist nicht gemeint, dass man sich hier von der gesunden Lehre abwendet und grundlegende Bekenntnisse des Glaubens gegen eigenmächtige Gedankenkonstrukte austauschen will, wie das beispielsweise die Gender-Ideologie macht. Das ist nicht gemeint mit Schwachheiten. Nein, wir sollen an dem Bekenntnis und an dem Glauben, an dem überlieferten Glauben festhalten. Aber dass wir Ängste auf unserem Glaubensweg haben und immer wieder es in Tiefen hineingeht, das ist doch die Erfahrung der Menschen in der Bibel durch und durch. Und das soll uns gnädig machen in Bezug auf unsere Mitgeschwister. Wahre Ängste. Denn wir wissen ja nicht, wann sich bei uns ein Sturm erheben wird. Der dritte Punkt, wahrer Gott. Wir sehen in diesen Versen, wie groß die Macht unseres Herrn Jesus Christus ist. Nachdem er aufgewacht war, bedrohte er den Wind und sprach: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Keine geringere Macht als Gott selbst konnte in einem Augenblick einen Sturm in Stille verwandeln. Als Mensch hatte er geschlafen, jetzt Jesus Christus, wahrer Gott, stillt den Sturm. Und das ist auch ein gewaltiger Trost, dass wir wissen, unser Herr setzt seine allmächtige Kraft für uns ein. Er selbst hat es in die Hand genommen, das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch zu beenden. Und ich glaube, manchmal sind wir uns nicht mehr wirklich bewusst, welche Vollmacht eigentlich in dem Namen Jesus liegt. Die Teufel und Dämonen, die wissen es und erzittern. So heißt es in Markus 3, Vers 11, die unreinen Geister, als sie Jesus sahen, fielen vor ihm nieder und schrien und sprachen: Du bist der Sohn Gottes. Sie wissen es. Wissen wir um die Vollmacht, die im Namen Jesu liegt? Und das wird im Alten wie im Neuen Testament, wird da Gott auch oft mit kriegerischen Worten beschrieben. Ja, das hören wir nicht mehr oft heute. Aber da tritt Gott als der Kriegsherr auf, der sein Volk Israel mit Macht und Kraft aus der Sklaverei hinausführt. Und selber beschreibt er sich als Yahweh Jireh, der Kriegsherr. Und im Neuen Testament sehen wir auch bei Jesus immer wieder Augenblicke, in denen die Jünger nur noch sich auf den Boden werfen konnten und sagen: Wehe mir, ich vergehe vor dieser Kraft und dieser Macht. Alle Vollmacht hat Gott der Vater auf ihn übertragen. Und wir sollten nicht davor zurückschrecken, auch Gott in diesen, ja doch, gewaltigen, auch kriegerischen Worten zu sehen, weil es geht ja tatsächlich um einen Kampf. Natürlich wissen wir, zu oft haben schon in der Geschichte verfeindete Armeen ihre Waffen im Namen Gottes gesegnet und jede Partei fühlte sich dabei im Recht und sah Gott auf ihrer Seite. Aber selbst wenn andere Gottes Namen für ihre Zwecke missbraucht haben, so stellt die Bibel doch eindeutig klar, wir sind in einem Kampf. Und in diesem Kampf brauchen wir Gottes Hilfe und Stärke. Die Prüfungen und Nöte der Gläubigen, die sind zahlreich. Und der Teufel wird niemals aufhören, Krieg gegen uns zu führen, bis zum letzten Atemzug. Der Sturm, die Wellen und die Wogen, die stehen in der Bibel sinnbildlich immer auch für gottfeindliche Mächte, die uns von unserem Weg abbringen wollen. In den Psalmen, da kommt das wohl am überdeutlichsten zum Ausdruck. Erinnert euch an Psalm 46, Martin Luther hat den wunderschönen Choral geschrieben, eine feste Burg ist unser Gott. Ja, von wem redet er da? Vom altbösen Feind. Ja, Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde erbebt und die Berge mitten ins Meer wanken, mögen seine Wasser tosen und schäumen. Eine feste Burg ist unser Gott. Wir stehen als Gläubige in einem Kampf. Und deswegen ist es so wichtig, diese Wahrheit immer wieder hervorzuheben. Jesus Christus, wahrer Gott, kein anderer kann helfen. Kein anderer. Dieser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 6, 12, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen und hinter allem Bösen stehen. Und wir als Deutsche, da langt dieser Blick in die Geschichte, um zu sehen, welche Mächte und Kräfte der Bosheit und der Finsternis entfesselt werden können. Das ist ja jedes Mal wie ein Abgrund, wenn man sich mit der Geschichte des Holocaust beschäftigt. Da blickt man hinein und denkt sich, welche Monstrosität offenbart sich hier? Wir können es ja nicht erfassen. Aber es zeigt uns, da sind Mächte und Kräfte der Bosheit, die stecken hinter den Ereignissen, die in der Welt passieren. Aber wir brauchen auch nicht immer nur den Nationalsozialismus zu bemühen oder auf die anderen zeigen. Die israelische Psychologin Hannah Arendt hat das sehr schön dargestellt in ihrem Buch Die Banalität des Bösen. Und es gibt viele verschiedene Experimente dazu, die sehr deutlich sagen, wie Menschen in gewissen Situationen reagieren und dass sie bereit sind, andere Menschen zu verachten, auszugrenzen und zuerst mit Worten und irgendwann mit Taten. Der Kampf findet also nicht nur in der Welt von außen statt, sondern er findet auch in uns selbst statt. Wir können also nicht nur auf die anderen zeigen, sagen, naja, das sind die bösen Nazis. Nein, er findet auch in uns selbst statt. Wir haben ja die Gnade, nicht in dieser Zeit geboren zu sein. Wer weiß, wie wir reagiert hätten. Und wir merken, dieser Kampf findet auch in uns statt. Und wir merken das, wenn unsere natürlichen Empfindungen plötzlich derart verstärkt werden, dass wir fast zwanghaft nur noch in eine Richtung denken oder fühlen können, irrationale Ängste teilweise uns erfassen, tiefgreifende Wut, die auf plötzlich sich entfachen kann, Unversöhnlichkeit, aber auch lähmende Lethargie und Gleichgültigkeit. Und all diese Kräfte, die wollen uns von Gott und unseren Mitmenschen trennen und sogar von uns selbst. Der Kampf findet also nicht nur gegen die Boshaftigkeit der Welt statt, sondern auch in uns selbst. Und auch deswegen ist es so wichtig zu wissen, es kann uns nur einer helfen, Jesus Christus, wahrer Gott. Und so schreibt Paulus im Kolosserbrief, Kolosser 1, 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, gelobt sei Gott, es gibt eine stärkere Kraft. Es gibt jemanden, der Wind und Wellen gebieten kann. Und gerade in den dunkelsten Zeiten, da dürfen Christen wissen und in dem Gedanken ruhen, dass der, welcher durch den Heiligen Geist in ihnen lebt, der ist größer als alle, die gegen sie sein können. Und die Winde und Wellen der politischen und kirchlichen und persönlichen Probleme, die mögen heftig über uns schlagen. Und die Versuchungen in unserem eigenen Leben, die scheinen manchmal übermächtig zu sein. Und manchmal scheint es, als wäre alle Hoffnung dahin. Und doch ist da der, der zur Rechten Gottes sitzt, der sich für uns einsetzt und der den Sturm stillt. Die wahre Gemeinde, deren Haupt Christus ist, die wird niemals untergehen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen, weil ihr Haupt mächtiger und stärker ist. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und er wird dafür sorgen, dass auch unser Lebensboot sicher den Hafen erreichen wird. Ja, Jesus Christus, wahrer Gott. Wenn es jetzt so nach mir ginge, dann könnte man diese Predigt beenden, ein gutes Schlusswort. Aber so endet der Text nicht. Und deswegen noch ein vierten Punkt. Wahrer Glaube. Zum Abschluss sehen wir in diesen Versen, wie nötig es ist, dass Christen etwas tun müssen, um im Glauben zu wachsen. Die Erlösung kann nur von außen kommen und wir werden umsonst gerechtfertigt, allein aus Gnade. Aber der Glaube, dafür können wir etwas tun. Und wir dürfen es nicht überlesen, dass Jesus hier zum Schluss eindeutig einen Vorwurf an seine Jünger richtet. Da heißt es, habt ihr noch keinen Glauben? Bei Matthäus heißt es Kleingläubige. Bei Lukas heißt es, wo ist euer Glaube? Und das war eine berechtigte Frage. Denn wo war der Nutzen des Glaubens, wenn die Jünger in Zeiten der Not nicht glaubten? Wo lag der wahre Wert des Glaubens, wenn sie ihn nicht aktiv ausübten? Und welchen Nutzen hatte das Vertrauen, wenn sie ihrem Meister nur bei Sonnenschein, aber nicht in Stürmen vertrauen konnten? Und wir sollten uns beugen wie die Jünger vor dieser Lektion Jesu. Denn Jesus stellt diese Frage auch an uns. In Bezug auf seine Wiederkunft sagt er in Lukas 17, wenn der Menschensohn wiederkommen wird, wird er Glauben finden auf Erden? Ja, viele nehmen Christus gerne als ihren Retter an. Und doch tun sie wenig für ihr persönliches Wachstum im Glauben. Die Bibel wird selten angerührt und das persönliche und gemeindliche Gebetsleben wird auch vernachlässigt. Aber das ist gefährlich. Denn wir können nie wissen, wann sich ein Sturm zusammenbraut. Und gerade deshalb ist es so wichtig, im Glauben zu wachsen. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel, da werden uns eine ganze Reihe von Frauen und Männern vorgestellt, die uns Vorbilder im Glauben sein können. Waren diese Menschen heiliger, besser als wir? Nein. Wir lesen in der Bibel sehr eindrücklich über ihre Schwachheiten, über ihre Ängste und über ihre Sünden. Und dennoch gingen sie immer weiter voran im Glauben. Sie prüften sich und ihre Lebenssituationen immer und immer wieder im Licht der geoffenbarten Wahrheit im Wort Gottes. Sie bereuten ihre Sünden, bekannten sie, suchten Gott und überwanden schlussendlich ihre Ängste. Und sie blieben in der Gemeinschaft der Gläubigen und wuchsen im Glauben. Und alle erreichten schlussendlich das Ziel. Ihr Glaube war der Sieg, mit dem sie die Lebensstürme überwinden konnten. Und das kann uns als Vorbild dienen für unseren Glaubensalltag. Wahrer Glaube. Ja, die Jünger, die werden diesen Tag am See Genezareth wohl nie vergessen haben. Und sie werden die Wahrheiten, die Jesus ihnen hier in Wort und in Tat lehrte und bezeugte, immer in ihrem Herzen getragen haben. Deswegen waren diese Lektionen so wichtig, auch wenn es teilweise bittere Lektionen waren. Aber sie haben sie in ihrem Herzen getragen. Davon zeugt die Geschichte mit Ostern und was nach Ostern passiert ist, wie dieses arme und verschreckte Häuflein in die Welt gezogen ist und die Botschaft vom Auferstandenen verkündigt hat. Und die Emmausjünger bei diesem Osterspaziergang, ein anderer Osterspaziergang, sie sagen, brannte nicht unser Herz. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete. Und das ist unsere Blickrichtung, die wir haben müssen, immer und immer wieder uns entflammen lassen vom Heiligen Geist durch das Wort Gottes und dadurch den Glauben zu fördern und zu wachsen. Und dann können wir auch, wie diese ersten Jünger, hinausziehen in die Welt und den Dingen, die da kommen, und es werden auch auf uns Dinge zukommen, die wir so wahrscheinlich uns nicht vorgestellt haben. Die ganze Welt ist in so einer Situation. Und das alles sind Warnsignale, die Gott uns zuruft und sagen, stärkt euren Glauben, verlasst nicht die Versammlungen, wachst im Wort Gottes. Wir gehen in eine Zeit hinein, die schwieriger und schwieriger wird. Und da müssen wir als Christen zusammenstehen und uns stärken lassen durch das Wort Gottes und im Glauben, damit wir diese Stürme bestehen können, weil sie werden kommen. Das ging den Jüngern am Anfang auch nicht anders. Ja, so segne der auferstandene Herr diese vier Wahrheiten an unserem Herzen und für unseren Glauben im Alltag. Amen.